die wirksamste Methode, traumatische Erfahrungen zu überwinden oder zu verarbeiten, ist nicht Therapiemethode EMDR oder XYZ, sondern die Erfahrung einer verletzlichen sozialen Beziehung. Und das ist pädagogischer Auftrag pur.
Guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Jan Steffens.
Hallo Jan.
Hallo Rihab, hi.
Ja, Irgendwas mit Menschen ist der erste und aktuell noch der einzige Heilpädagogik-Podcast. Und dieser möchte euch die Heilpädagogik mit all ihren Facetten näher bringen. Und dafür sprechen wir und diskutieren wir für euch gemeinsam mit ExpertInnen verschiedene Themen, die die Heilpädagogik bewegen. Und was ist heute dran, Jan?
Ja, heute befassen wir uns mit dem Thema Traumapädagogik und haben dafür wirklich den besten Gast, den ich mir vorstellen kann für dieses Thema, eingeladen, nämlich Martin Kühn, den ich einmal auch schon ein bisschen länger kenne und der aber auch ganz von Anfang an in der Geschichte der Traumapädagogik dabei war, Pionierarbeit da geleistet hat und auch diesen Begriff, so wie wir den kennen, ja, eigentlich geschaffen hat. Deswegen freue ich mich ganz besonders und wir wollen heute ganz viel dazu hören.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Martin.
Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich bin selbst auch begeisterte Traumapädagogin und bin sehr gespannt, worüber wir heute sprechen. Vorher, Martin, damit wir und auch die Zuhörenden ein Gefühl für dich bekommen, wir werden jetzt nicht die Vita einmal durchlesen, sondern vielleicht kannst du uns Einblick geben, indem du uns drei Sachen aus deinem Leben nennst, die man wissen sollte über dich.
Drei Sachen.
Das kann privat, beruflich, muss nicht sehr spektakulär sein, was dir gerade so kommt.
Also privat ist wichtig. Ich bin Vater von 4 Kindern, die zum Glück alle erwachsen sind mittlerweile und aus der Pubertät raus sind. Ich bin von Haus aus Diplom-Behindertenpädagoge. Das konnte man damals noch in Bremen studieren, auf Diplomabschluss. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, begeisterte Traumapädagogin. Ich würde es noch weiter fassen, ich bin begeisterter Pädagoge. Ich habe vor einigen Jahren vor der Entscheidung gestanden, in die Therapie zu gehen oder in der Pädagogik. Ich fand Pädagogik immer spannender.
Okay, ja. Ich hätte jetzt schon ganz viele Fragen, aber gut, ich halte mich zurück. Mich hat noch eine Frage zum Kennenlernen. Gibt es sowas wie eine typische Woche bei dir auf der Arbeit?
Voll. Treffe viele Menschen, weil wir hier in unserem Institut halt auch ausbilden zum Traumapädagogen, Traumapädagogin. Und beschäftige mich auch oft abends noch mit der Thematik, weil selbstständig heißt selbst und ständig.
Okay, also du bist selbstständig als Institutsleiter.
Ja.
Okay, das Institut, Traumapädagogisches Institut Norddeutschland.
Genau. In Worpswede bei Bremen.
In Worpswede bei Bremen. Gut, wichtige Informationen.
Wir kommen jetzt zu einer Sektion, die wir immer drin haben, das ist der Elevator Pitch. Und da hast du 60 Sekunden Zeit, eine Frage zu beantworten. Und die Frage schließt schon so ein bisschen an das, was du auch gesagt hast zu Pädagogik. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollten dich fragen, es gibt Traumatherapie und es gibt Pädagogik. Warum braucht es Traumapädagogik?
Also die Traumapädagogik hat sich mittlerweile ja zum wichtigen Bestandteil der psychosozialen Versorgung traumatisierter Menschen entwickelt. Wir haben viel zu wenig therapeutische Angebote. Das heißt, Gerade wenn es um bestimmte Zielgruppen geht, also zum Beispiel Kinder oder Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen, findet man so gut wie gar nichts. Und deswegen halte ich es für ganz sinnvoll, dass im Grunde jeder, der pädagogisch arbeitet, sich auch mit der Thematik befasst, weil die Pädagogik einfach eine ganze Menge halt beisteuern kann zur Versorgung im Traumakontext jetzt auch. Und letzten Endes muss man auch sagen, was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Sollten wir nicht besser von Traumagogik und Pädapie reden? Ja, also soweit als Antwort.
Ja, genau. Jetzt sind genau 60 Sekunden um gewesen. Also das war perfekt
Wow.
getimt. Das hast du gut im Feeling gehabt. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, das wir mal hatten, wo du so ein bisschen erzählt hast, wie ihr damals zu Überlegungen gekommen seid, wo ihr gesagt habt, wir brauchen sowas wie eine Traumapädagogik. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hattest du damals gesagt, es gibt Traumatherapie, aber gerade ganz viele von den Krisen, die im Kontext von Traumatisierung und Trauma stattfinden, sind eigentlich im Alltag irgendwo oder finden irgendwo im Alltag statt. Und das hat sich bei mir total eingebrannt, weil ich dann dachte, ja, na klar, braucht es eine Traumapädagogik oder eine Pädagogik, die sich speziell mit Trauma beschäftigt. Weil so eine 1,5 Stunden Sitzung in der Woche, therapeutische 1,5 Stunden Sitzung, wahrscheinlich gar nicht diese Krisen alle so in dem Moment begleiten kann oder irgendwie adressieren kann.
Ja, genau.
Mich würden so die Anfänge interessieren. Wir haben ja gehört, du hast ja die Traumapädagogik gegründet, mitgegründet. Vielleicht kannst du das auch erzählen. Wer war da so dabei? Wie ist die Idee entstanden? So, wie kamst du dahin?
Also ich persönlich hab mich immer schon für die besonderen Kinder interessiert. Ja, ich komme aus der Arbeit mit autistischen Kindern, wollte auch in dem Bereich später dann tätig werden. Ist irgendwie nicht so richtig was geworden, weil ich nach dem Studium in der Kinder- und Jugendhilfe gelandet bin. Erst ganz normal als Gruppenmitarbeiter und geprägt von dem Satz von Wolfgang Ernst und Georg Feuser, jedes Verhalten eines Menschen macht für ihn persönlich einen Sinn, war in der Praxis eine ganz schön große Herausforderung. Ich habe Kinder kennengelernt, deren Sinnhaftigkeit im Verhalten haben sich nur sehr schwer erschlossen. Ja, also was bewegt ein Kind, seinen eigenen Kot an die Zimmerwände zu verteilen oder enorme aggressive Ausbrüche und so weiter und so fort. Das heißt, die Suche nach der Sinnhaftigkeit, ja, hat mich ziemlich herausgefordert. Nach heutigem Stand würde ich aber im Rückblick sagen, der Satz war immer richtig. Wenn ich den Sinn nicht verstanden habe, lag es nie daran, dass es keinen gab, sondern dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ja, und so bin ich dann eigentlich so erst als Wohngruppenmitarbeiter ganz normal im Schichtdienst angefangen. Bin 1995 ins SOS Kinderdorf Worpswede gekommen als pädagogischer Mitarbeiter und habe damals es immer als großes Problem empfunden, dass es Kinder oder Jugendliche gab, die wir auch trotz der Ausstattung im Kinderdorf abgeben mussten. So, und also gerade dieser Aspekt des, ja, wie sagt man so schön, er oder sie ist hier nicht mehr tragbar, das hat mich immer herausgefordert, geärgert, ratlos gemacht und ähnliche Geschichten. Und ich habe während meines Studiums in Bremen damals noch nichts über Trauma gehört, bis ich Mitte der 90er zu Wolfgang Janssen in ein Doktorandenkolloquium gegangen bin, wo ich zum ersten Mal mit Traumaliteratur in Berührung kam. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel einen Artikel von Alan Scott zur Neurologie des Traumas damals gelesen habe, der für mich wie so ein Aha-Erlebnis war, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, warum manche Kinder so ticken, wie sie ticken. Das war damals wirklich auch konkret in Gestalt von drei kleinen Geschwistern. 5, 6 und 8 Jahre waren die damals. Die haben uns nach wenigen Wochen so an den Rand gebracht, dass wir, naja, so reagiert haben, wie es jede pädagogische Einrichtung bis heute noch macht. wenn manche Kinder zu schwierig wären, dann folgen sofort Ausschlussprozesse. Und diese berühmte oder berüchtigte Formulierung, er oder sie ist hier nicht mehr tragbar, das war natürlich auch bei uns im Kinderdorf so. Ich war damals als zuständiger Bereichsleiter auch dafür beauftragt, war verantwortlich dafür, die stationäre Unterbringung in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie einzuleiten. Und dann kam ich in Kontakt mit dieser Literatur zum ersten Mal so in meinem Berufsleben. Und für mich war das wie so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe zum ersten Mal Ideen bekommen, was mit diesen drei Kurzen einfach los ist, warum wir sie auch nicht erreicht haben mit unseren pädagogischen Bordmitteln.
Kannst du ganz kurz beschreiben, wie sich das geäußert hat? Also dieses nicht sogenannte nicht tragbare Verhalten, nur dass wir eine Idee davon bekommen.
Also die Kleinen, die haben damals, wenn die schlafen gehen sollten, die haben Leichen in den Bäumen vom Fenster gesehen. Die haben unglaubliche aggressive Ausbrüche gehabt, haben sich teilweise total verweigert, sind von uns Erwachsenen getriggert worden. Und wo wir dann eine Ursache des Ausrastens waren oder uns so verstehen mussten, haben, ja, wie sagt man so schön, eine unglaublich kurze Zündschnur gehabt. Ja, so bis sie hochging. Heute sagt man, formuliert man das ein bisschen netter. Heute sagen wir nicht mehr, ist er oder sie noch tragbar, sondern wir formulieren das eher so, sind wir das richtige Setting. Ja, und das ist dasselbe in Grün, aber klingt ein bisschen netter. Mhm. Ne? Naja, und wir haben dann, wie gesagt, in einem kleinen Kreis von Kollegen, Kolleginnen, wir waren damals 5, 6 Leute, über diese traumabezogenen Ursachen diskutiert und haben überlegt, was können wir davon nutzbar machen für unsere Alltagsarbeit im Kinderdorf. Ja, und haben gemerkt, dass bestimmte Veränderungen in unserem Verhalten zu einer unglaublichen Entspannung geführt haben. Ja, also das heißt, die Ausbrüche weniger wurden, das Triggern nachgelassen hat, die Albträume, die die Kinder hatten, nachgelassen haben und so, weil das ganze Mitarbeitersetting sich auf veränderte Bedingungen eingestellt hatte.
Kannst du dich erinnern, was ihr verändert habt, ganz am Anfang?
Also das Erste war, darauf zu verzichten auf wenn, dann. Wenn du nicht, dann. Ist ja eine pädagogische Praxis bis heute noch, die ich mittlerweile für absolut toxisch halte.
Grundsätzlich, ja? Oder nur für traumatisierte Kinder?
Nee, nicht grundsätzlich.
So. Das erlebt man noch mit eigenen Kindern sehr schnell, dass das ziemlich in die Hose geht.
Dass es in die Hose geht, Jan?
Ja.
Also das war so das Erste. Oder die Erkenntnis, dass jemand, der sozusagen im Bereich des unkontrollierten Stressniveaus sich befindet, den kann ich auch dafür nicht sanktionieren oder konfrontieren damit, sondern ich muss ihm Erklärungen anbieten, psychoedukativ darauf reagieren. Ich muss beruhigen, das ist der allererste Auftrag erstmal und keine Belohnung, wie manche uns immer wieder vorgeworfen haben, ne? Da ist dann jemand ausgerastet und jetzt belohnst du den auch noch dafür. Nee, das ist keine Belohnung. Das ist Stabilisierung. 100 Pro. Und ja, so einfache Dinge eigentlich. Klären kann ich das später, ne?
Ja.
So, wenn die Situation sich entspannt hat, wenn mein Gegenüber auch wieder ansprechbar ist. Wir haben so diese klassische Reaktion betrieben, wie es überall gemacht wurde. Jetzt setzt du dich mal hier hin und jetzt erklärst du mir mal, was da gerade los war, obwohl das Kind noch gar nicht in der Lage war zu reden oder zu kommunizieren, ne? Weil es noch mit den eigenen inneren Themen zu kämpfen hatte.
Unkontrolliertes Stressniveau finde ich da irgendwie einen guten Ausdruck dafür. Ja,
das geht auf Hüter zurück, ne? So, der sagt, so dieser Bereich, in dem Stresserfahrungen kontrollierbar bewältigbar sind, der ist relativ klein. Ja? Und der rote Bereich beginnt schon sehr, sehr früh. Und das ist ja so eine wichtige Erkenntnis in der traumasensiblen Pädagogik, dass wir Menschen alle auf die Art und Weise ticken, dass wir mit Notfallreaktionen auf solche Stressanforderungen halt reagieren. Und das hat noch nicht mal was unbedingt mit Trauma zu tun, überhaupt nicht. Ist noch weit darunter, ne? Und trotzdem fliegen die Stühle. Oder gibt es blutige Nasen oder sonstige Dinge. Ne? Und das waren für uns wichtige erste Eckmarker, die wir uns vorgenommen hatten, umzusetzen, zu probieren. Und wie ich schon gesagt hatte, wir hatten Erfolg. Wir haben diese drei Geschwister nicht in die Psychiatrie abgegeben, sondern konnten sie halten im Kinderdorf. Sogar noch über 2,5 Jahre, bis sie dann zur Kindesmutter irgendwann zurückgeführt wurden.
Sehr schön.
Jetzt ist der Begriff Traumapädagogik, wenn man sich das heute so anschaut, ja sehr groß geworden. Ganz viele Institute bieten das an. Es gibt viele Ausbildungen. Ich finde das total sinnvoll, also gerade auch aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Wie war das am Anfang, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt Traumapädagogik und das ist wichtig? Wie haben da so die etablierten Personen reagiert, die sich normalerweise um Traumatisierung gekümmert haben? Also Psychologinnen, MedizinerInnen, die gesagt haben, das ist unser Bereich, und jetzt kommt die Pädagogik und sagt, eigentlich ist das ein Feld, in dem wir auch irgendwie uns weiterbilden müssen, in dem wir aktiv werden müssen, in dem wir auch nochmal ganz neue Perspektiven auf das Feld bringen können und auf dieses Thema. Wie ist das gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ziemlich blauäugig. Also ich kann mich daran erinnern, an eine Diskussion in unserem kleinen Kreis dort im Kinderdorf, wo wir uns die Frage gestellt haben, wenn es eine Traumatherapie gibt, warum gibt es dann keine Traumapädagogik?
Ja.
Das war so, und da war der Begriff im Raum oder in der Welt. Ja, und also das war eine sehr naive Vorstellung damals davon. Ich bin mittlerweile auch der Meinung so, dass wir eigentlich eher von einer inklusiven Pädagogik, allgemeinen Pädagogik sprechen sollten. Ich würde mit keinem Kind anders umgehen. Ja, so, weil das Tolle an der Traumapädagogik ist einfach, sie schadet auch Nicht-Traumatisierten nicht.
Ja. Ja.
Also ich kann also nichts verkehrt machen.
Und ich brauche ja auch keine Diagnose, keine PTBS, also keine Traumadiagnose, um traumapädagogisch zu arbeiten, richtig?
Nee. Ja. Ich kann es am Verhalten im Alltag beobachten, ob ein Kind in Not ist oder nicht. Ja, und wie gesagt, so, es braucht nicht die klinische PTBS-Diagnose oder KPTBS, sondern die Situation, die pädagogischen Settings, die, wo wir im Grunde verursachen, dass Kinder oder Jugendliche sich inadäquat verhalten oder so. Da sind häufig diese zwischenmenschlichen Begegnungen zwischen mir und dem Kind halt für verantwortlich und nicht das Kind. Ja. Also wir reden zum Beispiel hier bei uns auch in den Kursen oder in den Fortbildungen auch nicht mehr von posttraumatischer Belastungsstörung, sondern von einer posttraumatischen Belastungsreaktion, wenn überhaupt. Ja. Weil dieser Störungsbegriff, der vermittelt ja, dass das Kind nicht richtig tickt oder nicht in Ordnung ist oder so. Und in Wirklichkeit, wie gesagt, Sinnhaftigkeit des Verhaltens überprüfen, in Wirklichkeit sind das eigentlich normale Reaktionen der Kinder auf anormale Erfahrungen. Ja. Das fanden die Kliniker überhaupt nicht so toll am Anfang.
Ja, das glaube ich.
Ein bundesweit recht bekannter Kinder- und Jugendpsychiater, der sagte mir mal Anfang der 2000er Jahre auf einer
Tagung,
einem Fachtag, genau, einer Fachtagung, nachdem ich meinen Vortrag gehalten hatte, er hatte den schon ein bisschen früher, kam er auf mich zu und sagte, das wäre ja sehr spannend gewesen, was ich berichtet hätte, aber Herr Kühn, jetzt werden Sie mal nicht größenwahnsinnig, sich als Pädagogen auch noch mit dem Thema Trauma zu befassen.
Und von welchem Jahr sprechen wir?
2002. Und mir rutschte einfach nur so raus, spontan, Herr so und so, es ist kein Größenwahn, es ist die blanke Not.
Ja.
Wir fahren ansonsten in unseren Maßnahmen vor die Wand. Und das hat Marc Schmidt ja in der ersten Ulmer Heimkinderstudie auch schon festgestellt, 2007. 25% der stationären Unterbringung werden innerhalb des ersten Jahres wieder beendet. Nicht, weil sie erfolgreich waren, sondern weil sie vor die Wand gefahren sind. Und das sind allein für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind 25% einfach zu viel. Da ist Eingliederungshilfe noch gar nicht mit berücksichtigt. Oder Pflege, Kinderwesen oder sonstige Felder. Ne?
Im Prinzip sind ja Traumatherapie und Traumapädagogik keine Konkurrenz. Was würdest du sagen, wie grenzen sich denn die beiden Ansätze voneinander ab? Oder was ist der Unterschied? Was wird da anders gemacht? Wie wird unterschiedlich mit dem Trauma gearbeitet, ob man therapeutisch damit arbeitet oder pädagogisch?
Ich habe ja vorhin schon angedeutet, die Grenze verschwimmt für mich immer mehr. Wenn ich einem Kind helfe, dem Kind ist es schietegal, welche Profession ich habe. Ja, wenn ich helfe, helfe ich. So, und wenn es wirkt, dann wirkt es. Und in der pädagogischen Arbeit haben wir in der Regel keine Einzelsettings.
Ja.
Wir haben in der Regel Gruppensettings, oft auch über mehrere Stunden am Stück. Ja, das ist eigentlich so der Grundunterschied. Aber wir haben damals uns in der Pionierzeit haben wir uns keine pädagogischen Konzepte zu dem Thema angucken können, weil die gab es einfach nicht. Wir haben uns an traumatherapeutischen Konzepten orientiert und ihr kennt alle diese verschiedenen Phasen, ne? 3- oder 4-phasigen traumatherapeutischen Modelle. Erste Phase Stabilisierung, zweite Phase Arbeit an der Selbstwirksamkeit, dritte Phase Konfrontation an dem Trauma und vierte Phase Neuorientierung, Zukunftsentwicklung. Und wir haben damals einfach nur festgestellt, bis auf die dritte, die Traumakonfrontationsphase, machen wir in der Pädagogik auch nichts anderes. Auch wir versuchen zu stabilisieren, auch wir versuchen Kindern eine korrigierende Entwicklung anzubieten. Und auch wir arbeiten mit Kind oder Jugendlichen an einer adäquaten Zukunftsplanung.
Was bedeutet Konfrontation?
Naja, so diese Vorstellung, wenn ich Traumatherapie mache, muss ich nochmal knietief durchs Blut warten. Ja, so in das schreckliche Ereignis reinzugehen. Und natürlich, das gehört auch dazu und das braucht aber einen bestimmten Rahmen. Und ich kann mich an eine Diskussion vor einigen Jahren erinnern, hat traumabezogenes Material, also biografisches Material, eigentlich überhaupt Platz in der Pädagogik? Nicht gezielt, nicht heraus oder angestrebt. Aber ich kann der kleinen 8-Jährigen beim Abendbrotstisch, die mir plötzlich erzählt, was ihr Onkel am Wochenende für schlimme Sachen alles mit ihr macht, der kann ich nicht sagen, warte bis nächste Woche, bis du deine Therapeutin wieder siehst. Die braucht eine unmittelbare Reaktion. Sie braucht Erwachsene, die nicht ängstlich drauf reagieren oder souverän damit umgehen und sagen, das passt hier jetzt überhaupt nicht her, ne, an den Abendbrotstisch. Willst du vielleicht mit Anke oder sonst wem mal drüber sprechen? Ja? Aber die Kinder zeigen Traumareaktionen im Alltag. Das kann ich gar nicht vermeiden. Es gab Kollegen auch, wichtige Kollegen, die damals gesagt haben, es hat in der Pädagogik keinen Platz. Aber wie gesagt, so ich und einige anderen haben eher so die Position vertreten, wir müssen lernen, einen Umgang mit Traumageschichten zu bekommen. Wir streben sie nicht an, aber die Kinder, je mehr sie Vertrauen zu uns fassen, desto mehr erzählen die auch. Auch die schlimmen Sachen.
Und man könnte ja auch sagen, dass von diesen Phasen, die du jetzt genannt hast, selbst die Konfrontation natürlich irgendwie im pädagogischen Alltag auftaucht, weil die Kinder werden ja konfrontiert im Alltag mit ihrem Trauma und mit dem, was ihnen passiert ist. Und wenn dann niemand da ist, der in irgendeiner Form da ein Gegenüber sein kann und im Dialog sein kann und weiß, was und das auch erkennen kann, also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dann ist das natürlich schwierig.
Auf jeden Fall.
Und kann dann auch retraumatisierend sein, etc. Ja. Und dann sind das genau diese Geschichten, die du beschreibst, die dann eventuell auch immer schlimmer werden, wie so ein Ball, Schneeball, der den Hang runterrollt und dann irgendwann in der forensischen Psychiatrie enden.
Ja, genau. Ne? Und die Traumapädagogik ist nicht, wie das früher missverstanden wurde, Traumatherapie light, ja? Sondern ist eigenständig mittlerweile. Also die Konzepte haben sich von diesen therapeutischen Modellen emanzipiert. Und insofern habe ich vorhin ja schon gesagt, es ist ein eigenständiger Beitrag in der psychosozialen Versorgung, die in Deutschland noch viel zu dürftig ausgebildet ist. Mhm. Ja?
Ich habe eine Sache, die brennt mir jetzt noch gerade unter den Fingernägeln als Thema, weil wir sind ja ein Heilpädagogik-Podcast und du bist Behindertenpädagoge. Welche Verbindung, also warum ist gerade in der Behindertenpädagogik oder aus so einer behindertenpädagogischen Perspektive, heilpädagogischen Perspektive auch eine Auseinandersetzung mit Traumapädagogik wichtig?
Diese Frage finde ich so gut und so wichtig, dass ich dir gerne den Raum geben will nach A oder B.
Also die Entscheidung zwischen...
Genau, du darfst dich schnell und spontan entscheiden zwischen zwei Aspekten, die wir dir nennen. Du musst das nicht kommentieren, nicht begründen. Es gibt da auch kein richtig oder falsch. Du hast die Möglichkeit, einmal den Joker zu benutzen. Das kann sein, dass du sagst, ich passe oder ich nehme beides oder ich nehme nichts davon.
Okay.
Okay. Jan, hast du schon was?
Individuum oder System?
System.
Diagnostik oder Normalisierung?
Normalisierung.
Therapie oder Pädagogik?
Pädagogik, eindeutig.
Einzel- oder Gruppensetting?
Gruppen.
Ich habe jetzt gerade keine mehr.
Behinderung oder Beeinträchtigung?
Weder noch.
Okay, da war er, der Joker, bei Nummer 5. Magst du irgendwas kommentieren davon?
Ja, ansonsten ist das für die Zuhörer ja schwer zu verstehen wahrscheinlich.
Ja, dann
los. Was mich motiviert hat. Also vielleicht zu dem letzten, warum ich weder noch gesagt habe, so in der Beschäftigung einfach mit diesem traumasensibler Pädagogik, mit dem Thema, ist mir irgendwann schon sehr bald, sehr nachdem wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, der Gedanke gekommen, einfach, dass es eigentlich eine allgemeine Pädagogik sein sollte, vom Verständnis her. Ja, also das Prinzip der Gewaltfreiheit, das Prinzip der Sinnhaftigkeit von Verhalten, pädagogische Settings arbeiten bis heute mit massiven Beschämungsprozessen. Das ist emotionale Gewalt, was eigentlich schon seit 2001 ja sogar gesetzlich verboten ist. So im Gesetzestext heißt es nicht, Kinder dürfen nicht geschlagen werden, sondern sie dürfen auch nicht gedemütigt oder bloßgestellt werden. Mhm. Ja. Ich weiß, dass da noch eine ganze Menge Luft nach oben ist, aber das sollten zumindest die Fachkräfte im Kopf haben. Mhm. Aber ich mache sehr viel Fachberatung in Schulen zum Beispiel und Lehrer, Lehrerinnen berichten von so viel Not einfach in ihrem Setting, in ihrem System, deswegen vorhin auch lieber von System zu sprechen. Wir arbeiten alle nicht in traumasensiblen Kontexten, bin ich überzeugt. So, das heißt, systemisch betrachtet allein versuchen wir Tag für Tag die Quadratur des Kreises. So. Und es gelingt uns auch in Ansätzen an einzelnen Stellen und es gelingen auch pädagogische Begegnungen, wenn ich von diesem wichtigen Prinzip der Bindungsorientierung ausgehe. Also das finde ich zum Beispiel total interessant, dass viele der Kliniker und Therapeutinnen und so weiter in den letzten 15 Jahren immer mehr davon sprechen, die wirksamste Methode traumatische Erfahrung zu überwinden oder zu verarbeiten, ist nicht Therapiemethode EMDR oder XYZ, sondern die Erfahrung einer verletzlichen sozialen Beziehung. Und das ist pädagogischer Auftrag pur.
Ja.
Ja?
Ich finde den Gedanken sehr revolutionär zu sagen, eigentlich bräuchten wir nicht diese Spezifika, also so diese Fachdisziplinen von Traumapädagogik, Heilpädagogik, Behindertenpädagogik, sondern diese Grundprinzipien von Sinnhaftigkeit oder auch, ich habe es unter Theorie des guten Grundes gelernt, für jedes Verhalten gibt es einen guten Grund, Selbstbestimmung, Gewaltfreiheit und so weiter und so fort, dass das eigentlich für alle Kinder unabhängig von ihren Erfahrungen und Verhaltensweisen gelten sollte, klingt für mich auch sehr inklusiv, so von der Idee her. Aber ich habe mich gleichzeitig gefragt, ist nicht Inklusion dann auch die Voraussetzung, also oder inklusive Systeme, sind die dann nicht Voraussetzung, damit die allgemeine Pädagogik so agieren kann?
Natürlich, aber wir missverstehen Inklusion bis heute nur auf Kita und Schule bezogen. Und dass der Begriff der Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Frage ist, so die sich auch in den sozialen Strukturen, in gesellschaftlichen Strukturen ausdrücken muss und ausdrücken wird, wenn sie erfolgreich sein will, dann ist es egal, ob du dann ein Kind hast mit Trisomie 21 oder einem Kind mit frühkindlicher Traumatisierung. Jeder Mensch stellt dann eigene Bedingungen, die für ihn wichtig sind. Ja, und die habe ich zu berücksichtigen. Und es geht nicht darum, Menschen mit Beeinträchtigungen oder wie man das immer auch nennen will, hin auf einen Normalitätsbegriff hin zu orientieren, der selbst nicht meiner ist. Was ist normal? Ja, ihr könnt ja nicht alle so sein wie ich. So, das wär ganz schön langweilig. Ja. Und das heißt, dieser Vielfalt von Existenz gerecht zu werden, das ist ja das, was Georg und Wolfgang uns damals schon im Studium vermitteln wollten. Wilma Weiss, auf die das Konzept des guten Grundes ja zurückgeht, hat natürlich an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Prinzip beschrieben, aber das wurde von Wolfgang schon in den 80er Jahren mit der Sinnhaftigkeit beschrieben. Ne?
Ganz viele Sachen von dem, was du jetzt revolutionär beschrieben hast, sind nämlich tatsächlich Ideen oder ist der Grundstein sozusagen der materialistischen Behindertenpädagogik von Wolfgang Janssen und Jörg Feuser, die immer das gesagt haben, eine allgemeine Pädagogik und auch das gesagt haben, genau das mit den inklusiven Systemen. Und Verhalten ist immer sinn- und systemhaft, Emotionen öffnen und schließen das Gehirn. Also es gibt da ganz viele so wirklich allgemein pädagogische Grundlagen, die dann auch in die Praxis übergehen und wenn man die verinnerlicht hat, auch Praxis nochmal aus einer anderen Perspektive erscheinen lassen. Ja. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Frage, die ich vorhin stellen wollte.
Ja.
Also den Zusammenhang von Trauma, Behinderung und Traumapädagogik auch in heilpädagogischen Kontexten. Also du hattest es gerade eben auch schon gesagt, dann ist es eigentlich egal, ob ein Kind eine Trisomie 21 Diagnostik hat, sondern es ist eher, also vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, dass wir da den Bogen schlagen, weil du ja auch eben aus diesem Studiengang Behindertenpädagogik kommst.
Also ein ganz, ganz wichtiges Argument und ein ganz wichtiger Grund dafür, dass das gerade in der Heilsonderbehindertenpädagogik Faktum sein sollte, ist, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die eine Hochrisikogruppe darstellen, Opfer von Gewalt zu werden, auch anhaltender Gewalt zu werden. Und die Heilpädagogik oder Sonderpädagogik hat immer noch den Charakter von Behandlung, also das Selbstverständnis von Behandlung, wo ich sagen würde, es geht nicht um die Behandlung eines traumatisierten Menschen, der zudem noch, was weiß ich, ein IQ unter 70 hat, sondern es geht darum, diesen Menschen ins Handeln zu bringen, zurückzubringen. Ja? Also Traumatisierung, Trauma heißt, den Zugang zur eigenen Geschichte zu verlieren, abgeschnitten zu sein, zum Objekt zu werden, von einem Behandlungssystem und diesen Menschen genau an der Stelle deswegen dieses Prinzip der Handlungswirksamkeit gegenüberzustellen, das ist mir total wichtig. Ne? Und wenn ich davon ausgehe, dass der Großteil der Menschen mit dem IQ unter 70 wirklich anhaltende Opfer von Gewalt werden, dann sind die hochgradig gefährdet, eben halt auch dementsprechende Symptome zu entwickeln, wie wir sie im Traumakontext vorfinden. Das wird ihnen bis heute abgesprochen. Es wird bis heute nicht davon geredet, er oder sie hat mit einer Depression zu kämpfen. Ja? Psychische Erkrankungen werden in der Regel bis heute noch der sogenannten Behinderung zugeschrieben.
Ja.
Und das ist ein unhaltbarer Zustand.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass ein großer Teil der Menschen, die wir als behindert beschreiben, oder das Verhalten dieser Menschen auch viel mit Traumatisierung zu tun haben kann, und weniger vielleicht mit dem IQ, mit einer gegebenen Diagnose oder einer Beeinträchtigung, und dass Menschen mit einer erhöhten Vulnerabilität, die dann auf Lebenskontexte stoßen, die nicht auf diese Vulnerabilität eingehen, auch durch Trauma oder traumatische Erlebnisse oder Bindungstrauma, ne, Beziehungsabbrüche in institutionellen Kontexten und so weiter, auch behindert werden können. Würdest du das so unterschreiben?
Eindeutig. Ja, so, und umso sträflicher finde ich, dass für diese Zielgruppe eben halt nicht doppelt so viele Versorgungsangebote gemacht werden, ja, therapeutischer oder pädagogischer Art und Weise. Das Thema Traumapädagogik ist ja im Bereich der Heil-, Sonderbehindertenpädagogik auch noch gar nicht so verbreitet. Also wir sind eines der wenigen Institute in Deutschland, die sich explizit auch mit dem Thema Trauma und Behinderung befassen.
Ich habe auf eurer Website, auf der Homepage gesehen, dass jetzt kürzlich eine Fort- oder Weiterbildung stattgefunden hat, Trauma und behindertes Leben. Was verbirgt sich dahinter? Ist das genau das Thema?
Ja, genau. Das ist die Frage, warum braucht es traumasensible Angebote auch in der Eingliederungshilfe? Ja, so. Es kann nicht angehen, wie gesagt, so dass selbst Erwachsene, die schon Jahrzehnte in stationären Einrichtungen leben, dass die immer noch behandelt werden wie kleine Kinder.
Ja.
Ja? Dass Erziehungspläne teilweise für sie noch gemacht werden. Förderpläne. Also keiner von uns würde sich doch irgendwie gestatten, erzogen zu werden als Erwachsener. Ja.
Also ganz stark das Thema auch der Fremdbestimmung und der Paternalisierung. Also wenn Behinderung ja so, es ist also nicht die Behinderung, also dieses das soziale Verständnis von Behinderung, also im Sinne von behindert werden, ist, wie du gerade beschreibst, ja ein Risikofaktor auch für Traumatisierung.
Ja.
Und gleichzeitig ist aber gerade die Realität, dass in den Ausbildungs- und Studiengängen zu Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik das nicht so verbreitet ist, das Konzept der Traumapädagogik.
Es ist in allen pädagogischen Ausbildungen
nicht
noch kein Standard. Ja.
Ich habe noch eine Frage, und zwar mache ich so ein bisschen Werbung jetzt für ein Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bessel van der Kolk, Verkörperte Schrecken, Traumaspuren im Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Nicht so toller deutscher Titel. Das Buch ist jetzt auch neu aufgelegt worden als The Body Keeps the Score. Und Bessel van der Kolk ist ja tatsächlich einer so der führenden Traumaforscher, der in diesem Buch ganz stark auf den Begriff Bindungstrauma eingeht und beschreibt, was ein Bindungstrauma ausmacht und was vor allen Dingen auch Schwierigkeiten dann eben für Beziehungsgestaltung und so weiter ausmacht. Und ich habe bei diesem Thema, ich habe bei diesem Buch, als ich das gelesen habe, natürlich immer aus dieser behindertenheilpädagogischen, sonderpädagogischen Perspektive darauf geschaut und habe mir gedacht, wie wichtig wäre das, das auch zu verankern in unserem Curricula, in unserem Kanon, in dem, was wir wissen und wie wir pädagogische Situationen gestalten wollen, weil diese Bindungsabbrüche für Menschen mit sogenannter Behinderung natürlich extrem sind. Ne? Also wenn man sehr früh schon in einem institutionellen Kontext lebt und alle um einen herum nur eine professionelle Bindung zu einem aufbauen, dann hat das natürlich auch was mit der Bindungsqualität, macht das was mit der Bindungsqualität und mit dem, was Bindung ist. Wie stehst du zu diesem Begriff Bindungstrauma? Ist das was, womit ihr auch arbeitet?
Ja, natürlich. Wie gesagt, so wenn ich von dieser Grundaussage, Grundhaltung ausgehe, die beste Möglichkeit, Trauma zu bearbeiten oder verarbeiten, ist die Erfahrung einer korrigierenden, sicheren sozialen Beziehung, dann ist das Bindungsorientierung.
Ja.
Nichts anderes. Ne? Und, ja. Und das finde ich zum Beispiel spannend, weil viele Kollegen, Kolleginnen, die zu uns in die Ausbildungskurse kommen, nennen so als Hauptmotiv, ich möchte meinen Werkzeugkoffer erweitern, meinen pädagogischen Werkzeugkoffer. Aber es ist egal, um welche Methode es dabei geht, wenn ich nicht eine entsprechende Haltung meinem Gegenüber entwickle oder habe. Ne? Mhm. Und das ist immer so, wie es Georg ja immer zitiert hat, so immer eine Frage der zwischenmenschlichen Begegnung. Der Mensch wird am Du zum Ich. Ja.
Ja.
Nee, Georg hat das noch komplizierter ausgedrückt um drei Weiser. Ecken, aber
Martin Buber hat es.
Martin Buber und Georg hat das dann nochmal neu aufgesetzt, ja.
Ja, der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir im sind.
Genau.
Ja, da muss man erstmal dreimal überlegen. Ne? So,
ja.
Aber es geht immer auf die zwischenmenschliche Begegnung ein dabei.
Ja.
Und ohne zwischenmenschliche Begegnung gäbe es keine Entwicklung eines Kindes.
Also man könnte sagen, es geht nicht nur um den Werkzeugkoffer, wenn man keinen Zugang findet. Ne? Also es ist egal, wie viele Schlüssel an meinem Bund sind, wenn ich nicht weiß, wo das Schloss ist.
Ja, genau. Genau. Schönes Bild, ja. Ne? Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem meiner ersten Bezugskinder. Und das war wirklich ein Jugendlicher, der war damals 12, 13, als wir uns kennenlernten, der mich sowas von Nerven gekostet hat. Also der mich auch an den Rand meines fachlichen Daseins gebracht hat. Der hat Wände und Türen eingetreten, der hat andere Kinder oder Jugendliche in der Wohngruppe vergewaltigt. Also das ganze negative Spektrum, was man sich so vorstellen kann. Und der schrieb mir jetzt nach fast 40 Jahren, 30 Jahren, schrieb er mir, er hätte mich gegoogelt und er wollte sich nochmal bedanken, was wir für eine tolle Zeit miteinander gehabt hätten. Und ich habe nur gedacht, ey du, jetzt müsste der Pfeifton kommen, du hast mich echt eine Menge Nerven gekostet. Und habe ihm dann so freundlich zurückgeschrieben, dass ich mich für die Meldung bedanke. Aber er wüsste auch, dass wir eine sehr anstrengende Zeit miteinander haben. Und dann sagte er einfach nur in der Antwort, das zählt nicht. Mhm. Ja, wo ich das ganz anders eingeschätzt hätte. Also die Erfahrung, korrigierende Erfahrung von Bindung und Erfahrung von, da gehen Menschen in Beziehung zu mir, obwohl ich so eine Kackpatze bin. Entschuldigung. Für den Ausdruck so, ist unglaublich nachhaltig. Das hat Corinna Scherwart, eine Kollegin aus Hamburg, nennt das den Leuchtturmcharakter. Ja, also Bindung wird ja definiert von Bowlby selber als emotionales Band zwischen mindestens zwei Menschen, was Raum und Zeit überwindet. Und das ist mit meinem damaligen Bezugskind da passiert. Ja.
Wahnsinn. Und gleichzeitig habe ich mich gerade, also ich habe Gänsehaut bei der Geschichte und du hast gesagt, der hat andere Kinder vergewaltigt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, das braucht ja wirklich Nervengröße, um dann trotzdem die Haltung zu bewahren. Für jedes Verhalten gibt es einen guten Grund. Jeder Mensch handelt also dass die Sinnhaftigkeit trotzdem in der wertschätzenden Bindung zu bleiben, nicht mit Wenn, Dann und nicht mit Exklusion und mit Strafen. Und also wie geht man mit solchen Situationen um, wo auch Grenzverletzungen passieren gegenüber anderen Menschen?
Die sind mir auch passiert. Ja, also das will ich gar nicht abstreiten. Ich hätte mir dieses Wissen von heute vor 30 Jahren schon gewünscht. Ich bin unheimlich neidisch auf die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die so jetzt langsam ins Berufsleben starten. Ja, ich hätte sowas auch gern von Anfang an gehabt. Obwohl ich immer gesucht habe, was gibt es noch neue Sachen, neue Dinge, so, die ich für die Arbeit wissen müsste und ähnliche Dinge. Aber es ist Damals war Trauma kein Thema. Ja, und dass Menschen damit in unkontrollierte Zustände kommen und eventuell auch, je nachdem, was sie erlebt haben, wie nachhaltig und anhaltend sie es erlebt haben, auch darin immer wieder stecken bleiben. Das ist ja das Problem, was uns pädagogisch so schwer fällt.
Aber scheinbar ist es dir ja gelungen, weil du bist diesem Jungen so in Erinnerung geblieben, auch wenn du damals nicht das Traumawissen hattest, bist du dem ja so in Erinnerung geblieben, dass du wahrscheinlich eine korrigierende Bindungs-Beziehungserfahrung für ihn warst.
Ja, denke ich heute auch, aber es lag auch ganz, ganz viel daran, dass ich mir diese neugierige Haltung bewahrt habe, was könnte dahinter stecken. Heute kann ich mir das ganz anders erklären. Ne? Also auch diese Gewalttätigkeit ist doch nichts anderes als eine Reinszenierung von Erlebtem. Und bevor ich nochmal geschlagen werde, schlage ich als Erster zu.
Mhm. Ja? Ich kann das nachvollziehen. Also ich kann das nachvollziehen aus so einer verstehensorientierten Haltung. Also wie entsteht Verhalten, wie entstehen Reaktionen etc. Wie geht man aber damit um, wenn damit andere so, also wenn man gegebenenfalls sogar anderen damit Traumatisierungen zufügt? Also wie schaffe ich da einen Gerechtigkeitsausgleich in so einer pädagogischen Institution herzustellen?
Also Corinna Scherwart hat, die schon benannte Kollegin aus Hamburg, die hat mal diesen schönen Satz gesagt, verstanden, aber nicht einverstanden. Verstanden, aber nicht
einverstanden. Verstehen heißt nicht entschuldigen, ne?
Genau. Mhm. Und auch nicht durchwinken, ja, oder was sie uns oft vorgeworfen haben, Traumapädagogik wäre Weichei-Pädagogik oder Kuschelpädagogik. Ja? Nein, das ist überhaupt keine Kuschelpädagogik, das ist Wackenpädagogik. Das ist Heavy Metal. Ja? Mhm. Sagt euch in Süddeutschland vielleicht nicht so viel.
Aber es hat mit viel Schlamm zu tun und Heavy Metal Musik, ja, und man wird dabei ganz schön schmutzig. Ja,
ja, es ist Hardcore, ja, und deswegen hat es überhaupt nicht mit Kuscheleien oder sonst was zu tun. Verstanden, aber nicht einverstanden. Ich winke das nicht durch. Ja, und das ist auch etwas, was mir oft gelungen ist, auch zu vermitteln. Nicht immer. Es gibt natürlich auch Punkte da, weil wenn traumatisierte Kinder und Jugendliche etwas gelernt haben, und da sind die wirklich super gut drin, ist es in kürzester Zeit, unsere schwächsten Stellen rauszufinden. Ja, weil das ist Überlebensstrategie gewesen früher, die Schwachstellen meines Gegenübers zu kennen. Ja, und im Ernstfall reiten die gnadenlos drauf rum. Das macht natürlich auch was mit mir. Ne? Also wenn dann so ein Kurzer vor mir steht und sagt, du fette Sau, in dein dreckiges Auto steige ich nicht ein, macht das was mit mir. Aber das ist eine Frage der Selbstreflexion dann und nicht eine Frage der Konfrontation des Kindes an der Stelle.
Und auch wieder eine ganz allgemeine pädagogische Frage, weil wie geht man mit Leuten um, die so viel Ablehnung erlebt haben, dass sie sich überlegt haben, ich lehne jetzt einfach alle anderen ab, weil wenn ich alle ablehne, dann tut es nicht mehr so weh, wenn die mich ablehnen und dann Spezialisten darin werden, Leute abzulehnen und einfach so zu reagieren, dass die naiv vorgehende pädagogische Person dann vielleicht auch in 1000 Scherben zerspringt. Ne? Das haben wir ja alle schon erlebt, dass wir irgendwas hören, wo wir dann in 1000 Scherben vor der Person stehen. Und man kann immer danach darüber schmunzeln. Ich glaube, so ein humorvoller Umgang in der Reflexion kann einem auch helfen. Aber in dem Moment sitzt man da einfach nackt auf dem Boden sozusagen und ist erstmal sprachlos. Ne?
Ja, und persönlich angegriffen.
Ja.
Ja, also Kinder, Jugendliche, die können kratzen, beißen, spucken, treten, das darf ich alles nicht. Wir haben nicht die gleiche Wahl der Waffen. Also deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, sich auf vermeintliche Machtkämpfe einzulassen. Das heißt, ich muss daran arbeiten, Strategien zu entwickeln, wie es mir gelingt, nicht in Machtkämpfe reinzurutschen in der pädagogischen Begegnung. Ne? Und da haben wir ja, wie ich mittlerweile ja auch weiß, mittlerweile sogar in der pädagogischen historischen Literatur gute Vorbilder. August Eichhorn zum Beispiel. August Eichhorn hat vor 100 Jahren schon an der Uni Wien gelehrt, dass kindliche Traumata Ursachen für sogenannte Verhaltensauffälligkeiten sind. Es wusste ich nicht, hat mir keiner beigebracht. So, ne? Deswegen war das für mich nochmal eine total gute Unterstützung und wichtige Begründung auch dafür, wie sinnvoll und notwendig das ist, dass wir uns traumatologisches Wissen aneignen. Ja? Weil Eichhorn hat dasselbe damals mit der Psychoanalyse gemacht. Der gilt ja als Begründer der psychoanalytischen Pädagogik. Und Freud hat natürlich, der war nicht amused darüber, ne? Weil der mochte das ja überhaupt nicht. Der mochte das überhaupt nicht, ne? So dass an seinen Aussagen, Sätzen oder was auch immer, was verändert wurde. Ne? Mhm. Aber da haben wir gute Vorbilder, auf die wir uns entspannt gelassen zurückziehen können.
Mhm. Ja, könnte ein schönes Abschlussplädoyer sein. Das Wissen gibt es da draußen. Es gibt sehr viele schlaue Menschen, die sich schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gute Gedanken, gute Konzepte entwickelt haben. Traumapädagogik oder traumatologisches Wissen als allgemeinpädagogische Kompetenz zu verstehen, zu integrieren, ist auch der Appell. Also liebe Leute da draußen, bildet euch fort, eignet euch dieses Wissen, integriert es in eure Praxis. Ich glaube, wir haben heute durch Martin Kühn nochmal die Notwendigkeit noch viel besser gehört und verstanden.
Und von Martin Kühn schreibt selber auch, also es gibt auch Texte von Martin Kühn, die, glaube ich, auch im Internet zum Runterladen zur Verfügung stehen, oder Martin?
Teilweise. Auf jeden Fall ist auf der Webseite unseres Instituts eine Publikationsliste zu finden.
Super. Sehr schön. Empfehlung. Hast du eine Empfehlung für uns und für die Zuhörenden? Etwas, das kann ein Fachbuch sein, muss aber nicht. Das kann ein Roman sein, ein Film, Musikstück, whatever. Etwas, was dich berührt, bewegt hat, irgendwann in deinem Leben.
Also, wenn das alles Mögliche sein kann, dann ist das die Musik von Neil Young, der in einem seiner Lieder geschrieben hat, It's All One Song. Mhm. Zum Beispiel. Was Fachliteratur angeht, kann ich auf jeden Fall das Buch von Corinna Scherwart empfehlen. Hat den furchtbaren Titel Soziale Arbeit bei Traumatisierung. Der Titel ist schrecklich, aber das Buch ist mit eines der besten pädagogischen Bücher, die dazu entschieden ist. Oder hat jetzt weniger was mit Trauma zu tun, obwohl man es auch direkt in der Traumapädagogik anwenden kann. Der schwedische Psychologe Bo Helskov Elven, der hat zwei Bücher auf Deutsch veröffentlicht. Mich hat unheimlich das Buch Herausforderndes Verhalten vermeiden geflasht, weil das eine ähnliche Haltung zum Ausdruck bringt, wie wir es auch versuchen zu vermitteln.
Mhm. Wow, gleich drei Empfehlungen. Sehr schön. Ja,
super.
Sehr schön. Und ich glaube, ich habe mir in keiner anderen Podcast-Folge so viele Notizen gemacht wie heute. Ich habe mir so viele Stichworte aufgeschrieben, weil ich fand es heute sehr inspirierend. Also es war auf jeden Fall augen- und herzöffnend nochmal, das von dir, Martin, in deinen Worten, mit deiner Art zu hören. Das,
danke. Obwohl es schon vermessen ist, sowas in 50 Minuten.
Ja, ich weiß, zu packen, ne? Ich weiß.
Deswegen verweisen wir auf Literatur.
Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Ja, danke von unserer Seite.
Schön, dass du da warst.
An der Stelle, ja, danke auch an den Berufsverband der HeilpädagogInnen, der diesen Podcast produziert. Wir sind zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast Martin Kühn. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik, Fragen, vielleicht auch Ideen für Gäste, für Themen für uns habt, dann meldet euch doch. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@bhponline.de oder auch über unseren Instagram-Kanal. Sprecht mit uns, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.